was für tiefgreifende Worte, die wir da in diesem Worship gesungen haben. Mein Gebet zu Hause kommt damit, offen gesagt, ein bisschen holpiger oder ein bisschen einfacher über. Danke vielmals, Tanja und Jesse, dass ihr uns da in Worship hineingeführt habt. In der Predigt von David heute geht es um zwei Leute, die eine Begegnung mit Jesus haben. Eine Begegnung, die auch sehr tief geht. Und ich lese den Text dazu, bevor dann der David raufkommt. Die Begebenheit die steht im Markus-Evangelium im Kapitel 5. Als Jesus auf die andere Seite des Sees zurückkehrte, versammelte sich eine große Menge am Ufer um ihn. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus, kam zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. Bitte komm und lege ihr deine Hände auf, mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten, wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Während Jesus noch mit ihr sprach, trafen Boten vom Haus des Jairus ein mit der Nachricht, deine Tochter ist tot. Du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg und sagte zu Jairus, hab keine Angst, glaube nur. Er wies die Menge an, zurückzubleiben und nahm nur Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus, mit. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus die aufgeregte Menge und die vielen weinenden und klagenden Menschen. Er ging hinein und sagte zu ihnen, «Warum sind alle so aufgeregt und weinen? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur.» Da lachten sie ihn aus, aber er schickte sie alle hinaus. Zusammen mit dem Vater und der Mutter des Mädchens und seinen drei Jüngern ging er in das Zimmer, in dem das Kind lag. Er nahm seine Hand und sagte zu ihm, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Und alle waren sehr darüber erstaunt. Jesus befahl ihnen, niemandem zu erzählen, was geschehen war, und sagte, sie sollten ihr etwas zu essen geben.
Danke, Stefan. Das sind Worte von dem Gott, der lebendig ist. Wir dürfen erwarten, dass er wieder den Gottesdienst, wie schon der Worship, was wir erlebt haben, dass er zu uns reden will. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du bist der lebendige Gott. Wir sind völlig offen vor dir. Du kennst uns bis ins Innerste. Du weißt, was uns beschäftigt. Was uns noch nachgeht. Danke dir, dass du gerade mit drin in dem, wo wir dran sind, uns begegnen willst. Mit unser Herz ihr. Lass es weiter geschehen im Gottesdienst. Auch wenn wir zusammen in den Text eintauchen, öffne uns die Augen dafür, was für eine Liebe, was für eine Größe, was für eine Kraft von dir da sichtbar wird, Herr. Leite uns dabei. Hilf uns, dass wir das hören, was du uns zeigen willst. Amen. Wir folgen zwei Menschen. Und es. Genau. Die Spuren von zwei Menschen. Ganz viel Publikum. Zwei Menschen sind aber ganz im Fokus. Ein Mann, eine Frau. Und sie erleben, wie Gott ihre Erwartungen übertrifft. Er fordert viel mehr von ihnen, als sie eigentlich gedacht hätten, wo sie losgelaufen sind auf ihrem Weg zu Jesus. Und er schenkt beiden so viel mehr, als sie eigentlich geahnt haben vorher. Er betrifft ihre Erwartungen. Und wir gehen auch in dieser Predigt wirklich mit ihnen mit so. Also Schritt für Schritt, so in ihren Fußstapfen gewissermaßen. Es ist ja so lebendig erzählt. Und erlebt das Gleiche. Gott übertrifft deine Erwartungen. Das ist schnell gesagt, oder? Es könnte jetzt so in eine plumpe Predigt gehen, wenn man sagt, weißt, Gott wird immer noch mehr heilen und es kommt alles wunderbar und du noch. Das ist zu kurz. Das passt dann, glaube ich, nicht so zur biblischen Botschaft. Aber er übertrifft auch deine Erwartungen. Er fordert mehr, als wir ahnen. Und er schenkt aber noch so viel mehr, als wir überhaupt hoffen können. Dann dürfen wir rechnen, Gott übertrifft deine Erwartungen. Und dann gehen wir wie so entlang der Fußspuren, wer zu Jesus kommt und wie Jesus ihre Erwartungen übertrifft. Tauchen wir direkt ein. Nimm mal mit ihr die Geschichte. Es startet mit Vers 21, was heißt: Jesus fährt mit dem Boot vom See Galiläa wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine grosse Menschenmenge versammelt. Also Jesus ist jetzt eine ganz attraktive Persönlichkeit auf den ersten Blick. Die Leute kommen, sie wollen schauen, was läuft. Sehr viele Leute. Für uns sind aber alles jetzt nur Zuschauer. Die treten wie zurück. Sind wie so ein bisschen im Hintergrund. Im Vordergrund sind zwei einzelne Personen. Erstens der Jairus. Wir lesen, er kommt zu Jesus. Er ist ein Synagogenvorsteher. Synagogenvorsteher heisst, er ist eigentlich verantwortlich, dass die Synagoge mit dem Gottesdienst schon so gut und geordnet abläuft. Das ist so eine organisatorische Aufgabe. Es gibt auch noch andere neben ihm, das ist nicht eine wahnsinnig hohe Funktion oder so, aber es ist einfach, er ist dafür da, dass Ordnung ist. Das Letzte, was so ein Synagogenvorsteher eigentlich braucht, ist so ein Wanderprediger, der Unruhe bringt, wie Jesus ist. Also ein Synagogenvorsteher braucht es nicht, dass da ein Wunder und alle Chöner und Pharisäer regen sich auf und sagen, hey Jairus, schau, der kommt uns nicht in die Synagoge und er muss die besänftigen und gleich schauen, dass die nicht betüpft sind. Hey, gibt es auch in der Gemeinde manchmal so die verschiedenen Lager, das macht der Jairus. Jetzt ist alles anders. Das tritt völlig zurück für ihn. Er hat zuhause eine Tochter, die schwer krank ist. Und er erlebt, wie die Tochter irgendwie eines Tages wie nicht mehr so gesund ist, es schlimmer wird. Man hofft, ja, das kommt schon gut. Ich der Arzt kommt und es wird immer schlimmer und schlimmer. Und er weiß, dass ist kurz vorm Sterben. 12, das Mädchen. Wir haben wahrscheinlich Leute da, die das tief mitfühlen können. Wenn sie es mal erlebt haben, das ist ein Kind, das schwer krank ist. Oder vielleicht sogar jemand, oder da ist eine Zeit, ich habe es erlebt oder in der Verwandtschaft erlebt, wenn ein Kind stirbt. Und das kann man gar nicht in Wort fassen, was das genau bedeutet. Und ich wollte jetzt auch gar nicht denken, dass ich das irgendwie kann. Aber dort, wo ich es ein bisschen mitfühlen mit dem Jairus, ist bei der Geburt von unserem ältesten Sohn. Nicht vergleichbar mit dem, wirklich nicht. Und gleich das Gefühl, und ich habe es nur schon gekratzt an der Oberfläche und kann mitfühlen, was es heissen muss für den Jairus. So schnell geschrieben. Die Geburt. Es läuft eigentlich alles gut, die Ärzte und alle sind locker drauf und sagen, das kommt gut und ja und super und so. Und irgendwann kommt es nicht mehr so gut. Und wir sagen, die Herztöne vom Kind, es sieht nicht mehr so gut aus und es wird still. Es ist nie gut, oder? Wenn sie so im Spital ganz still wird, dann sind wir alle hochkonzentriert am Arbeiten. Und ich stand dort und merke, es redet keiner mehr das Wort, nur noch technisch, zack, zack, zack und so. Und plötzlich wird entschieden, jetzt sofort ab, Kaiserschnitt. Und wir rennen sozusagen mit dem Bett. Ich weiß nicht, was alles genau stimmt, aber so habe ich sicher empfunden, sehr schnell in den Lift, zack, in Ops. Und das Gefühl, ich weiß nicht, mir kommt es gut. Das Kind, wie geht es mit der Frau, mit dem Kind, und man kann nichts machen. Jairus erlebt es viel tiefer. Er verliert jede Kontrolle. Die zweite Person, eine Frau. Es ist irgendwie schon schön, wie Gott die zwei auswählt, dass gerade die zwei Personen so im Mittelpunkt sind, weil die Frau ist gar nicht im Mittelpunkt. Das heisst da Vers 25, also ganz intensiv erzählt. Sie ist nicht mit Namen genannt, aber da heisst es, unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Die Frau hat eine Krankheit, sehr blutige, so ist es umschrieben. Das heisst für sie, sie darf gar nicht da sein. Sie ist isoliert. Sie ist unrein. Nicht ein halbes Jahr. 12 Jahre. Die Frau ist einsam, die ist außerhalb der Gesellschaft, sie darf keinen Gottesdienst teilnehmen, sie darf in dieser Menschenmenge eigentlich gar nicht auftauchen. 12 Jahre ringt sie. Ist bei vielen Ärzten, nur reiche Leute können damals zu einem Arzt. Wir haben eine Krankenkasse her, aber das ist ja so ein Thema, also da noch viel, viel mehr. Nur wer viel Geld hat, zu einem Arzt. Und sie wird viel Geld haben. Jetzt aber nicht mehr. Wir sind alles ausgegeben. Und was hat es genützt? Nichts. Es ist noch schlimmer geworden. Also wer das kennt, so, wenn man manchmal krank ist und man findet keine Antworten drauf. Und man von Untersuch zu Untersuch und von MRI zu CT und zu dem Spezialist. Und man denkt, ach, das ist, man findet nichts. Die Frau kennt das. 12 Jahre isoliert. An den Rand drängt von der Gemeinschaft mit Gott. Verarmt. Allein. Das ist die Frau, ja, Jairus und die Frau. Zwei Menschen in grosser Verzweiflung. Wenn ich es vorstelle, wie sie sich fragen, oder wie gerade die Frau sich fragt, 12 Jahre ist eine lange Zeit, um die Heim nachzudenken, wieso ich? Was habe ich gemacht, dass ich das verdient habe? Wieso straft mich Gott so? Ich denke, ja, ich weiß ganz genau, wieso. Das ist Strafe dafür. Wir wissen es nicht, aber man kann ganz sicher davon ausgehen, dass sie so Fragen kennt. Wieso nur? Etwas verbindet die zwei Menschen, die sich gar nicht kennen, oder vielleicht kennen sie sich, könnte es sogar sein, aber sie haben da keine Verbindung. Sie gehen ihrer Verzweiflung zu Jesus. Beide beschließen für sich, heute ist der Tag. Sie hören, Jesus kommt. Riesen Menschenmenge. Der Jairus verlässt das Bett von seiner Tochter und denkt, jetzt gehe ich zu dem Jesus. Und ein Synagogenvorsteher würde nicht dann da mit Jesus viel anfangen, eigentlich, oder? Da verliert er eher sein Ansehen und so. Aber es zählt nichts. Er verlässt das Haus, er drängt sich durch die Menschenmenge bis zu Jesus an, bis er vor ihm ist und er fällt vor ihm nieder und sagt, Meister Rabbi, meine Tochter liegt im Sterben. Es ist ihm völlig egal, was sein Ruf ist. Tritt alles zurück. Oder? Bei so schweren Schicksal, wo man drin ist, ist alles so unbedeutend manchmal. Wenn man denkt, was einem noch Sorgen gemacht hat, dann plötzlich kümmert ihn gar nicht mehr. Er hat seine Tochter in Gedanken und er hat Jesus vor Augen und er setzt seine Hoffnung auf ihn. Jesus folgt dem Jairus tatsächlich. Die ganze Menschenmenge mit ihm und mitten drin. Inkognito, versteckt, die Frau geht auch mit. Sie hofft wahrscheinlich, hoffentlich verwünscht man mich nicht, hoffentlich sieht man mich nicht, hoffentlich tut mich nicht vorher jemand irgendwie ermahnen und sagt, was machst du da? Gang heim. Ihr Plan ist, sie möchte nur so weit an Jesus kommen, dass sie gerade sein Kleid berühren kann, so das Oberkleid. Das ist natürlich ein magischer Glaube, den sie hat. So tut sie sich zusammensetzen. Ich glaube nicht, dass das eine Anweisung ist, wie wir das machen sollen. Also ich denke, wenn ich ihn nur berühre, das könnte funktionieren und dann schleiche ich einfach wieder ab. Aber darin setzt sie ihre Hoffnung ganz auf Jesus. Beide kommen mit leeren Händen. Wie kommen wir zu Jesus? Ja, genau so. Das ist simpel, oder? Aber genau so. Es gibt keinen anderen Weg. als mit leeren Händen. Im Bewusstsein, Jesus, ich kann dich gar nicht bringen. Das heisst, ich muss nicht denken, ja, wenn ich mich ein bisschen bemühe und einigermaßen mit ihm lebe, dann belohnt er mich wenigstens ein bisschen. Ich muss aber auch nicht denken, oh nein, wenn ich jetzt da bin heute, wenn die wüssten, wie es eigentlich mit meinem Leben gerade aussieht, Jesus kann mir sowieso nicht begegnen. Nein, nur mit leeren Händen. Die leeren Händen, wo ich weiss, ich kann nichts bringen, wo irgendwie, wenn ich irgendwie könnte handeln mit ihm, sondern ich kann nur sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich sehne mich nach dir. Ich brauche dein Eingreifen. Ich sehne mich, dass du mir begegnest. Wie die zwei Leute. Also das lerne ich von denen. Von dieser Sehnsucht, wie sie zu Jesus kommen. Für mich Ermutigung auch für, zum Beispiel für einen ganz gewöhnlichen Gottesdienst. In dieser Erwartung zu kommen. Also ist jetzt, das muss man nicht immer und so. Aber sich mal für Augen zu führen, jetzt komme ich in den Gottesdienst und mit anderen Menschen darf Gott anbeten, hören, wenn er sagt, Herr, ich erwarte von dir, dass ich dein Reden höre. Weil ich brauche es. Ich komme mit leeren Händen. Ich sehe mich danach, Herr, zeig du dich mir. Ich habe es nötig. Das ändert unsere Sicht. Das ist ganz anders, als wenn man ein bisschen kommt und man denkt, was haben sie ein bisschen vorbereitet und so. Und ich weiß auch nicht überhaupt, was. Das ist eine Erwartung, Herr, du bist der lebendige Gott. Ich brauche diese Eingriffe. Vielleicht gerade an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, dort hat mein Leben am wenigsten mit ihm zu tun. Manchmal denkt man so, man muss gewisse Sachen wie draussen lassen, oder? Dass man dann da so ganz geistlich mitsingen. Nein, gerade dort, wo du kämpfst, wo es vielleicht in der Ehe schwierig ist, gerade dort, wo du denkst, ja, Single sein, das sehe ich nicht als Berufung. Ich sehe mich nach einem Partner. Es ist keiner da. Gerade dort, wo es vielleicht der Schule herausfordernd ist. Gerade dort, wo ich selber kämpfe mit Schuld. Vielleicht bin ich ja gerade in einer sehr ungesunden Beziehung. Gerade dort, wo ich denke, das muss ich verstecken. Gerade dort, wo mir Gott begegnen. Erwarten wir es. Jetzt sehen die zwei Leute, dass Jesus tatsächlich eingreift. Aber Erwartung übertrifft. Sie sehen, wie er mehr fordert. Zuerst die Frau. Es funktioniert tatsächlich. Sie berührt ihn, sie wird sofort geheilt. Auf einen Schlag. Sie merkt, vorbei, 12 Jahre Kampf, vorbei, geheilt. Und jetzt kann sie davor schleichen, durch die Menge, so getarnt, heimgehen, Türen zumachen und denken, wow, endlich geheilt. Mal schauen, wie es weitergeht. Jesus hat ganz andere Pläne. Er übertrifft ihre Erwartungen bei weitem. Er bleibt nämlich stehen, fragt, wer ist das gewesen. Weiss natürlich, was passiert ist. Schaut um und er outet die Frau nicht. Ist auch ganz, ganz liebevoll. Es hat nicht einfach du da. Er wartet und dann weiss die Frau, jetzt ist es an mir. Und es steht, wie sie zitternd, voller Angst, zitternd vor Jesus kommt, vor ihm niederfällt und ihm die ganze Geschichte erzählt. Wo sie heute Morgen los ist, denkt er, das probiere ich, jetzt schleiche ich mich jetzt raus. Hätte sie nie gedacht, dass sie einmal vor allen Leuten ihre intimsten Kämpfe ausbreitet. Und da ist sie vor allen Leuten und erzählt ihre ganze Geschichte, weil sie Jesus vor Augen hat. Nie hat sie mit dem gerechnet. Und gleichzeitig, die ganze Zeit steht diesen Jairus daneben. Und das heisst, die ganze Geschichte erzählt sie. Und der Jairus wartet vermutlich und wartet und wartet und wartet. Denkt, meine Tochter, Jesus, jetzt ist er doch gekommen. Und jetzt bleibt er stehen. Das ist grausam. Ich habe mir da fast eine Illustration überlegt, aber ich denke, es ist zu hart, um es zu erzählen. Wenn Sie ja selber denken, wer das ist. Also ein sterbendes Kind. Und der, der müsste helfen, hört jemandem zu, der jetzt gerade mal so 12 Jahre Geschichte erzählt. Brutal herausfordernd. Und es passiert genau das, was er wahrscheinlich befürchtet hat. Sie kommen zu ihm und sagen, sie ist tot. Gib es auf, Jairus. Bemühe ihn nicht mehr. Alle Hoffnung verloren. Mit dem hat er nie gerechnet, oder? Dass Jesus tatsächlich kommt, hätte ja können, dass Jesus nicht wollte. Aber er kommt und jetzt stirbt meine Tochter trotzdem, weil er es einfach verlauert. Also es ist undenkbar eigentlich, in dem Moment, was der Vater mal durchmachen muss. Aber Jesus schaut ihn an und sagt nur, fürchte dich nicht, glaub nur. Vertrau mir, Jairus, auch jetzt in dieser größten Herausforderung. So viel fordert er von ihm. Was man daraus spürt, Jesus lässt sich nicht manipulieren. Jesus ist nicht einfach Problemlöser, Partnervermittler, einfach ein bisschen Lebensverbesserer, Lebensqualität ergänzer, Durchsetzungshelfer, berufliche Karriereunterstützer, Coach. Kann alles auch sein, aber er ist viel, viel mehr. Wir können ihn nicht einfach unsere Erwartungen einbauen, weil wir denken, ja, so soll es dann funktionieren und so sollte er doch. Und denken, hä, was läuft jetzt? Ja, wieso? Weil er halt Jesus ist. Also wenn er der ist, den er sagt, der Sohn Gottes, dann ist seine Größe und Macht gar nicht zu erfassen für uns. Wir können ihn nicht manipulieren, wir können ihn nicht einbauen. Es gibt so ein Zitat, das ist mir da nachgegangen, aus Narnia. Ich weiß nicht, wer von euch Narnia kennt, von C.S. Lewis, muss man nicht kennen. Aber wenn ihr es kennt, könnt ihr ja noch mal ein bisschen nachdenken. Es sind die Bücher, die wir unseren Kindern, alle Kinder haben bei uns recht, alle 6 Narnia-Bücher erzählt zu bekommen. Einfach, wie ich es auch wichtig finde. Dort wird Jesus symbolisch als Leu dargestellt. Nur symbolisch, aber in der Bibel lesen wir vom Leu von Juda, wird als Leu dargestellt. Und es gibt so einen Moment, wo die Kinder, die dort in dem Narnia sind, wie plötzlich merken, wow, und er nennt sich Aslan, der Leu. Da ich Aslan spüre, der ist viel stärker und viel mächtiger. Und ich habe euch den Leu mitgebracht. Schon so coole Leinwand haben. Und dann kommt der Satz: He is not safe, but he is good. Und das meint jetzt übersetzt in dem Sinn, er ist nicht harmlos, er ist stark, aber er ist gut. Das ist Jesus noch viel, viel mehr. Nicht harmlos, nicht einfach eine religiöse Ergänzung. Nicht einsetzbar für unsere Pläne, aber er ist gut. Und beides braucht es. Das sehen wir da. Jesus zeigt es in der ganzen Kraft, aber er ist unfassbar gut. Und wir können sagen, Jesus fordert von diesen 2 Menschen viel mehr, als sie gedacht haben. Nicht, weil er sie nicht gern hat. Nicht, weil er sie irgendwie nicht ernst nimmt, sondern gerade, weil er sie liebt. Weil er sie bis ins Innerste kennt, fordert er viel mehr von ihnen. Weil nur so wird er ihnen jetzt noch viel mehr schenken, als sie je geahnt haben. Das ist, lohnt sich da noch ein bisschen drüber nachzudenken, nachzukommen. Das ist ein bisschen schnell gesagt. Aber er sagt wie, weißt du was? Ich lasse mich nicht drängen, weil ich euch liebe. Habe ich nicht vergessen. Und meine Pläne sind noch viel grösser, als ich es euch vielleicht vorstellen könnte. Ich weiß genau, was ich tue. Ich habe es unter Kontrolle. Und ich komme zum Ziel. Vertraue mir darin. Ich werde dir das noch viel mehr schenken können, viel tiefer. Es gibt so einen Satz in den Klagelieder, das Buch aus dem Alten Testament, den finde ich sehr herausfordernd. So im Lutherdeutsch heisst er: Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe vom Herrn zu warten. Ja, ich weiß nicht, also es fühlt sich für mich nicht immer so an. Aber irgendwo muss da ein Geheimnis drin sein, oder? Ich glaube, die beiden Leute haben das erlebt. Durch die Verzögerung kommen die 2 Leute viel mehr geschenkt über. Tauchen wir da ein. Die Frau. Wir müssen nicht harmlosen, aber unglaublich guten Leu weg. Er hat das magische Verständnis und tatsächlich funktioniert es. Sie denkt dann vielleicht, wie es sich wie über die Kraft von Jesus verfügen. Sie denkt, ja, ich kann mir ein bisschen nehmen und dann haue ich ab. Oder? Das wäre so ein Beispiel von mir, nimmt einfach ein bisschen Ergänzung von Jesus so. Aber es funktioniert nicht. Jesus zwingt sie, sich zu erkennen zu geben. Und was er dann aber macht, ist so ein berührender Moment. Er sagt ihr da damit, wenn man da genau anschaut. Jetzt wichtig, ich schaue schnell an. Er sagt Vers 34: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Was er da macht, ist, er drückt ihre Views, liebe Frau, das ist nicht einfach magisch, das funktioniert. Es ist dein Glaube, es ist dein Vertrauen auf mich, das dich rettet. Nicht nur heilt, sondern rettet. was sie da damit überkommt, ist eine Begegnung mit Jesus. Die hätte sie gar nicht wollen, oder? Sie hätte eigentlich gerade wieder abbiegen. Aber jetzt begegnet sie dem Jesus. Sie hätte sich gar nicht getraut, das nur schon zu verlangen. Und er schaut sie an und begegnet ihr. Und er sagt, na, meine Tochter, das heisst, du bist Teil von der Familie von Gott. Du gehörst dazu. Und dann, wenn sie ihre ganze Geschichte erzählt und er öffentlich sagt, du bist geheilt, ist ja wie im Alten Testament ein Priester, der sagt, keine Unreinheit, du gehörst dazu. Vollkommen aufgenommen, die Familie Gottes, du gehörst zu mir. Und jeder gehört es. Die Frau wird heimgehen und die Tür zumachen und nicht einfach denken, wow, hoffentlich bin ich, ja, hoffentlich lebt es wie die Heilung, sondern sie wird tief berührt sein und wissen, es geht gar nicht nur um die Heilung, sondern ich bin dem Herr von Himmel und Erde begegnet und ich gehöre zu ihm. So viel mehr hat Jesus ihr geschenkt, als sie überhaupt hätte können erwarten. Gleichzeitig geht Jesus jetzt mit dem Jairus weiter. Er hat noch nicht aufgegeben, kommt zu seinem Haus und wir lesen, es ist viel los und es ist Totenklage, so organisierte Klage, ein Todesfall. Und Jesus sagt einfach, alle weg, alle raus, jetzt wird es ganz privat. Denn Jesus weiss, was wenn richtig ist. Also bei dieser Frau ist es ganz öffentlich, weil das braucht es, dass jeder sieht, die Frau gehört zu uns. Oder gehört zu mir, und dann verstehe ich, jetzt ist es ganz privat. Johannes, Petrus, die zwei Jünger, beide Ältere, Jesus, das tote 12-jährige Mädchen, das da liegt. Und er nimmt einfach seine Hand, ist nichts Spektakuläres, keine grosse Sache eigentlich, vermeintlich, gibt Hand und es heisst sogar im Text rein, aramäisch, Talitha kum. Ich kenne den Begriff sogar, wenn ihr es mal gelesen habt oder so, er sagt, Talitha kum, Mädchen, stand auf. Und sie schlägt die Augen auf und steht auf. Und er sagt noch, gebt ihr etwas zu essen. Wahrscheinlich ist man hungrig, oder? Wenn man wieder zurück ins Leben kommt. So praktisch, so ganz normal. So unspektakulär. Aber Jesus nimmt die Hand von dem Mädchen und führt sie vom Tod wieder ins Leben. Der Jairus hat nie mit dem gerechnet. Oder? Seine Erwartung war, Jesus kommt und heilt sie. Und jetzt hat er noch viel mehr bekommen. Jetzt hat er noch Verstehung von den Toten erlebt und wird völlig perplex nur noch da sein. Jetzt das ganze Leben werden sie von dem tief geprägt sein, was sie da als Ältere auch erlebt haben. Gerade diesen zwei Menschen begegnet Jesus. Sie sind in den Spuren gefolgt. Und es ist nicht zufällig. Gerade die zwei Menschen werden auch zu Wegweiser. Zu etwas viel, viel Größerem, wo Jesus möchte tun. Und uns noch viel, viel mehr möchte schenken. Und spannenderweise können wir da sozusagen wie der aramäischen Spur folgen. Das habe ich die mal genannt. Im Markus-Evangelium ist alles auf Griechisch. Altgriechisch. Alles? Nein, es hat ganz wenige Stellen aramäisch. Da haben wir eine aramäische Stelle. Talitha kum. Die Umgangssprache. Meitli, stand auf. Und es gibt noch zwei Stellen, wo es wieder aramäisch wird. Wo es wieder eigentlich ein ganz intensiver Familienmoment ist, wie jetzt da. Jesus ist im Garten Gethsemane, Markus 14, Vers 36. Und da heißt es, Jesus betet. Und er sprach, Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Abba ist wieder aramäisch. Jesus ringt, weil er genau weiß, sein Weg wird sie zum Schuld von dieser Welt, dieses Trennsein von Gott selber zu tragen. Und er ringt wie mit seinem Vater. Und es ist Liebe, das ist nicht irgendwie vom Hass von seinem Vater, aber es wird klar, es gibt keinen anderen Weg. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater, aber. Und dann geht er den Weg weiter in die Dunkelheit ein. Der Weg geht weiter bis zum Kreuz. Und am Kreuz, wo Jesus stirbt, ist noch einmal aramäisch. Wieder eigentlich ein ganz intensiver Familienmoment zwischen Vater und Sohn. Markus 15, 34, wieder aramäisch erwähnt sogar. Was heißt? Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verloren? Der Vater lässt die Hand von seinem Sohn los und er fällt wie Dunkelheit, damit er meine Hand heben kann und sie nicht mehr loslassen. Viel mehr, als wir es vorstellen könnten. Wenn man die Hand so nur schon von einem menschlichen Vater hat, das gibt Sicherheit. Ich weiß nicht, wer das letzte Mal die Hand gehabt hat vom älteren Teil. So als Teenager kann man auch mal probieren. Aber ich erstaunlich so. Aber ich habe Kinder, die sind noch nicht ganz Teenager, aber ich erlebe auch schon ein bisschen älter, so dass sie mich nicht mehr halten. Aber manchmal, wenn man irgendwo unterwegs ist, wo sehr viel los ist oder sie sich wie unsicher fühlen, dann plötzlich merke ich, macht das Kind zack und hebt mich wieder. Und ich denke so, ah, oh, schön, das ist so wie früher. Es gibt Sicherheit. Ich bin auch ein sehr menschlicher Vater, der auch enttäuscht. Da gibt es einen, der sagt, oder wie bereit ist, die Hand von seinem Vater loszulassen, dass er deine Hand nehmen kann und nicht mehr loszulassen. Und gerade auch dort, wo ich am meisten kämpfe, seine Hand ist da und seine Hand hebt mich und wird mich nicht fallen lassen. Wenn wir diese Hand sehen, ich glaube, das gibt Kraft zum Warten. Das ist keine einfache Antwort, oder? Es ist nicht einfach, ja, das wird sich alles gerade regeln. Es wird, er kommt zum Ziel mit dir. Aber siehst du, seine Hand ist da. Er hat sein Leben gegeben, dass du ihm kannst hören kannst. Die Hand, die hebt dich. Die hebt dich gerade dort, wo du am Versägen bist und am Kämpfen und am Scheitern bist. Gerade dort ist seine Hand da und sagt, und ich möchte dir gerade an diesem Punkt meine Liebe zeigen. Ich glaube, da ist wie ein Geheimnis drin, das zu entdecken im Glauben. Probier es noch einfach mit nur etwas zum Fassen, als Gemeinde zu erwarten. Ich weiß nicht, wo ihr als Gemeinde gerade am meisten herausgefordert sind. Was gerade schwierig ist. Was mühsam ist. Rechnet damit, dass Gott gerade auch dort dran ist, euch seine Liebe aller Tiefe zu zeigen. Dass er da ist und dass er treu ist. Dass du persönlich kämpfst. Ich kann immer wieder Seelsorge mit Leuten. Nehmen wir ein Beispiel einfach gegriffen. Jetzt nicht raus, um zu denken, oh, das ist besonders schlimm. Aber jemand, der ringt mit Pornografie, Internet und sich schämt und denkt, nein, ich kann doch und ich will doch und eigentlich und so. Und denkt, das muss einfach weg, oder? Dass mich Gott wieder wirklich lieben kann. Und es ist für mich eigentlich schön, mit solchen Leuten den Weg zu gehen, bis sie realisieren, seine Hand ist schon lange da. Die hebt mich schon da drin. Ich kann ja nichts bringen. Und er möchte gerade an dem Moment, wo ich denke, das hat am wenigsten zu tun mit Gott, dort mir seine Liebe ganz in der Tiefe besonders zeigen. Dass wenn ich dir vergib, dir vergehst, dass du ein Kind von Gott bist. Er möchte dich gerade an dem Punkt, du denkst, das sollte am wenigsten da sichtbar werden, die Tiefe von deiner Liebe zeigen. Vielleicht in schwierigen Ehekonflikten, in schwierigen Familiensituationen, im Alleinsein drin, im LAP nicht bestanden haben. Gerade dort ist seine Hand da. Er möchte ja seine Liebe noch umso tiefer zeigen, wie es die zwei Menschen erleben dürfen. Versuchen wir, Jesus vielleicht zur Eile anzutreiben. Denken wir irgendwo, wieso nur? Griff doch ein, mach doch irgendwie. Möchten wir in unsere Pläne einbauen? Verstandsvölig, kenne ich auch gut. Aber halt die Hand umso fester, die dich schon hebt. Druck sie umso mehr. Sage, Jesus, du schenkst mir so viel mehr. Du schenkst mir selber. Ich vertraue dir. Dann dürfen wir wissen, wie bei dem Mäntli, oder? Er nimmt unsere Hand und er lässt sie ihm los und er führt uns vom Tod ins Leben. Er sagt eigentlich an uns, bald, das ist jetzt so ein Ausblick, ein theologischer Ausblick, bald sagt er, stand auf. Bald sagt er an mir, stand auf. Ein neues Leben ist ganz parat. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Er kommt zum Ziel und er wird dich nicht loslassen. Bis dahin. Nur so können wir zu ihm kommen, mit leeren Händen. Er wird unsere Erwartungen übertreffen. Er fordert mehr, weil er nicht harmlos ist. Nämlich unser Vertrauen. Unser ganzes Leben. Und gerade so möchte er uns viel, viel mehr zeigen. Er schenkt sie uns noch viel mehr als nur so ein bisschen Hilfe. Er schenkt sich uns selber. Das ist die Spur, die wir entdecken mit diesen zwei Menschen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die Vielfalt von dem Text, für die Tiefe von dem Text. Schenke, dass wir wie die Hand dürfen sehen, gerade in unseren grössten Kämpfen drin. Und wir denken, oh, das müsste jetzt erst erledigt haben, wie sie endlich wieder und da. Und dass du gerade dort da bist. Du mit unser Leben, auch mit unsere Schuld kommst. Mit unsere vielleicht auch Selbstwertkämpfe und Selbsthass oder Überheblichkeitsgefühl. Hey, gerade dort brauchen wir dich. Und du zeigst uns deine Liebe. Hilf allen, die warten. Und was ich so verstehen kann. Und ich mir wünschte, dass du schneller eingreifst in die Gemeinde und im Leben von Menschen. Aber wir dürfen wissen, du hast bewiesen, dass du es gut meinst. Du bist nicht manipulierbar und harmlos, aber du bist gut. So gut. Lass uns sehen, wie gross und wie tief deine Liebe ist. Lass uns deine Hand sehen und lass uns ganz darauf vertrauen. Dass wir sogar sagen können, Herr, es ist auf eine Art sogar etwas Schönes auf dich zu warten, wenn wir wissen, du greifst ein und es kommt gut. Und du führst zum Ziel her. Wie du die Hand von dieser Mädchen nimmst und sie vom Tod ins Leben führst, nimmst du unsere Hand und führst uns wie vom Tod in ein neues Leben hier. Danke dir. Kommst du zum Ziel. Amen. Jairus, die Frau. Wir haben das Privileg heute, das jetzt nicht nur einfach gehört zu haben, oder? Wir haben viel gehört, sondern mit allen Sinnen noch aufzunehmen. Die Güte von Gott, wie wir es auch schon gesungen haben. Die Größe von Gott. Indem wir Abendmahl feiern. Miteinander.